zusammen. Hello und alle auf zur 19. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Seit der letzten Woche ist wie immer in dieser turbulenten Saison mal wieder richtig viel passiert. Zum einen hat die Fortuna endlich mal wieder ein Spiel gewonnen und sogar ein Auswärtsspiel, das erste Mal seit dem ersten Spieltag. Und zum anderen gibt es natürlich einiges über Lutz Fahnenstiel zu besprechen. Und das werden wir mal wieder in der gewohnten Runde tun, wie alle vier. Zum einen mit dem Jan aus München.
Hallo zusammen.
Dem Tim aus Berlin.
Ich grüße euch.
Und dem Moritz aus der Karnevalshochburg in Köln.
Hallo.
Und ich bin der Lukas. Ich bin dann mal wieder hier aus Nicaragua zugeschaltet. Und ja, dann wollen wir mal loslegen, oder?
Ja.
Was war denn euer erster Gedanke, als ihr die Nachricht über Lutz Pfannstiel gehört habt? Oder gelesen habt?
Ich finde es halt einfach anstrengend, wenn wir halt irgendwann mal gesagt haben, wir würden gerne diesen Podcast unter einer Stunde halten und der Verein mit seinen Angestellten ständig mit Benzin durch die Gegend läuft und das Feuerzeug sucht. Das kann ja nicht sein, dass halt jede Woche irgendeine andere Scheiße passiert.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich fand es auch anstrengend, einfach schon den Hinblick darauf, dass man jetzt wieder irgendwie in der Glaskugel lesen muss, was die Gründe sind. So richtig raus ist es ja noch nicht. Vielleicht werden wir so gleich ein paar Spekulationen zusammenfassen und das relativ schnell ad acta legen. Ich finde es gerade im Hinblick darauf, dass Herr Pfannenstiel ja jetzt unseren neuen Trainer installiert hat, schon sehr, sehr ungünstig.
Ja, ich finde es auch einfach schade, weil also es wird natürlich jetzt viel darüber gesagt, die haben alle nicht gezündet, so seine Neueinkäufe und so, aber ich habe irgendwie eigentlich noch nicht so ein schlechtes Gefühl zu seiner Arbeit gehabt. Und also ich finde es einfach auch schade. Jetzt, ich hätte ihn, glaube ich, gerne noch länger da gehabt. Außerdem hätte ich gerne einfach mal Ruhe im Verein.
Aber das,
das ist halt einfach nicht der Fall. So. Die Zeiten sind vorbei. Das war jetzt mal kurz so, aber wieder nie wieder.
Ja, zu den Gründen gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sagen, oder? Also es gibt diese eine Sache von ihm, da private Gründe und angebliche...
Persönliche Gründe.
Ja, persönliche Gründe und dann wabern so, ja, Drohungen gegen Frau und ihn durch, aber ja, weiß man nicht, was man damit machen soll. Und ansonsten, ich meine, so Rheinische Post und so haben sich dann relativ schnell darauf konzentriert, dass er eben beruflich nicht so überzeugende Leistungen gebracht hat, also seine Verpflichtungen im Sommer und so weiter. Aber so richtig kann man da nicht viel zu sagen, oder?
Ja, spekuliert wird ja auch noch irgendwie darüber, dass er gerne wieder im Ausland arbeiten will und keine Ahnung. Wir werden es sehen. Spätestens im Sommer wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein, ob er quasi in so eine Auszeit geht oder vielleicht auch schon was im Hintergrund hat.
Ich habe ja gedacht, der versteht sich so gut mit Pep Guardiola. bestimmt hat er da jetzt einen neuen Job.
Weil der muss mit dem Bergenstein, oder? Wie heißt der? Der Sportdirektor? Chicky Bergestein,
ja. Den
erwähnt er ja immer.
Naja. Vielleicht wird er da neuer Scout oder so. Wieder ein bisschen zurück in die zweite Reihe.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, was es dann auch für die Kaderplanung im nächsten Jahr, wo er hoffentlich noch involviert ist, bedeutet. Also ich meine, man muss ja schon sagen, so eine Verpflichtung von einem Zach Steffen, weiß ich nicht, ob wir ohne Lutz Pfannenstiel den bekommen hätten.
Weiß man nicht, aber ich finde, es fand ja diese Rücktrittserklärung von ihm auch so Lutz Pfannenstielig wie nur irgendwie, was Lutz Pfannenstielig sein kann. Weil er schafft es ja wirklich in jedem einzelnen Interview oder Auftritt, wo ich ihn gesehen habe, seine internationalen Netzwerke zu erwähnen, die er für die Fortuna nutzbar machen kann.
Und für sich selbst.
Und für sich selbst. Und aber tatsächlich, auch in dieser Rücktrittserklärung, hat er ja nochmal auf die internationalen Netzwerke hingewiesen, die er bis zum Sommer der Fortuna hin weiterhin zur Verfügung stellen wird. Ja. Vielleicht kann man ihm das Adressbuch einfach abkaufen für ein Haus.
Das wäre großartig. Ja.
Ja, aber was denkt ihr?
Von schade. Netzwerken abgeschnitten. Ja, schon schade.
Schon schade, oder? Also, hätte schon noch was
aber klappen können. Ja, zu einer völligen Unzeit halt auch.
Ja, das sowieso.
Also, das ist, man kann ja sagen, als er gekommen ist zur Winterpause, da ist es ja wenigstens so, dann kann er ja dann als Neuer dann den Frühjahr nutzen, um dann den Kader aufzustellen für den Sommer und so weiter und so fort, weil die ersten Kontakte mit Spielern, die passieren ja nicht erst am 1.7., wenn die, ne?
Ja, ja.
Sondern halt jetzt in den nächsten Wochen. Mhm. Klar, bei der Fortuna ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es keine Planungssicherheit gibt, weder für die erste noch für die zweite Liga. Aber eigentlich beginnt ja jetzt so seine Hauptarbeitsphase.
Mhm.
Und deswegen ist es vielleicht auch gut, und da kommen wir auf den Nachfolger, dass der schon da ist. Und es mag auch das Hauptargument für Klein zu sein, dass er eben jetzt schon in dieser Hauptphase voll involviert ist und nicht erst ein neuer Mensch, der von außen kommen muss.
Ja, und zu dem jetzt, wo wir eben drüber gesprochen hatten, was war euer erster Gedanke? Und jetzt ist er mir wieder eingefallen. Ich fand halt auch vor diesem Fünferpack, den wir im letzten Podcast angesprochen haben, die fünf kommenden Spiele, also jetzt Freiburg mit eingerechnet, wo wir gleich zu kommen, sind ja einfach irgendwie saisonentscheidend. Und da dachte ich, oh nein, jetzt nicht noch Unruhe, Fokus auf die nächsten fünf Spiele. So, danach hätte der es von mir aus eher raushauen können. Ja.
Eine ähnliche Unruhe wie bei Lou im Hintergrund.
Lou, alles in Ordnung, wird da scharf geschossen?
Nee, aber hier wird auf jeden Fall einiges umgeräumt und gebaut auf der Straße. Also das
okay.
Tut mir leid, wenn das. Wenn das.
Gibt es da einen guten Kaderplaner unter den Leuten, die da arbeiten?
Ich kann ja mal fragen. Also ja, also ich bin da irgendwie auch so ein bisschen zwiegespalten, ob das eine gute Entscheidung war, das so zu machen.
Mit Uwe Klein meinst du?
Ja, genau. Weil, zum einen, glaube ich, ist es total gut, sofort die Ruhe reinzubekommen, sofort den Nachfolger zu haben, sofort denjenigen irgendwie einzubinden, der eh schon irgendwie an den ganzen Entscheidungen irgendwie beteiligt ist. Und wenn man vielleicht sogar dann trotzdem noch im Hinterkopf hat, also ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass Uwe Klein da mega prädestiniert für ist, aber er hat natürlich irgendwie auch schon super viele Rollen im Verein irgendwie bekleidet, aber es kann natürlich irgendwie auch sein, dass das nicht so ist. Und falls das nicht so ist, kann es natürlich einfach auch sein, dass man einfach nur die Ruhe reinbekommen will und deswegen ihn da jetzt erstmal hingestellt hat und man halt vielleicht trotzdem im Hintergrund irgendwie noch einen Nachfolger dann vielleicht für Juli sucht.
Meinst du?
Dann finde ich das eigentlich einen sehr, sehr smarten Move, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil
das kann ich mir nicht vorstellen.
Weil ich mich dann schon so ein bisschen fragen würde, wenn er halt so super geeignet dafür ist, warum hat man ihn dann halt nicht schon genommen vor einem Jahr als man Pfannstiel geholt hat.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch einen weiteren, es kann sein, dass sie die Struktur ein bisschen verändern und quasi ihm noch einen Menschen da an die Seite stellen vielleicht.
Ja,
aber sie können ja jetzt nicht sagen, der wird ja am 1.7. Sportvorstand und dann wird das halt doch nicht.
Ja, also halt so jemand wie Erich Rutemöller halt, ne? Also ich glaube, irgendwie seit der weg ist halt wirklich ist halt echt bei Fortuna irgendwie Land unter. Und das würde mich vielleicht schon ein bisschen freuen, wenn da irgendwie noch irgendjemand, wenn man eben da noch jemanden zur Seite stellen würde. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen meine Befürchtung, und vor allem, wenn ich mir halt anschaue, wer halt gerade bei der Fortuna die wichtigen Entscheidungen trifft, dass man einfach nicht wusste, wen man halt sonst nimmt. Also ich meine, die Entscheidung, wer trifft diese Entscheidung? Der Aufsichtsrat und Thomas Röttgermann, so ungefähr. Und
ja
prima. Also ich nicht wirklich überhaupt nichts gegen Uwe Klein. Das würde mir nicht, also ich fände es super. Also ich meine, wenn der das hinbekommt, fände ich absolut großartig, weil das einfach jemand ist, der einfach absolut für diesen Verein steht, schon seit Ewigkeiten da ist, schon Chef, Scout, Kaderplaner, Co-Trainer, was weiß ich, was nicht noch alles gewesen ist. Ist ja absolut großartig, wenn das funktioniert. Aber ich habe einfach null Vertrauen in Thomas Röttgermann und null Vertrauen in diesen Aufsichtsrat. Also, und einfach deswegen habe ich halt sofort Magenschmerzen bei der Entscheidung.
Aber man könnte es ja auch andersrum sehen, dass es eben genau, also eine eher gegen die Röttgermann-Politik etc. läuft, wenn man jetzt irgendwie nicht irgendwelche alten Wolfsburger Bekanntschaften aktiviert oder sonst wie, sondern sagt so, der ist Fortuna und der kann das und den stellen wir da hin.
Mhm. So, aber kann das?
Ja, wissen wir ja nicht.
Also zumindest war er ja mal ein Jahr, wenn ich jetzt hier richtig recherchiert habe, Sportdirektor bei Hansa Rostock in der Saison 2014, 2015. Hat man jetzt auch nicht so viel von gehört. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wie erfolgreich das war. Ich meine, dann beurlaubt irgendwann zusammen mit dem Trainer.
Ich meine, dass er weiß, wie das geht, also von der theoretischen Anschauung her, ja. Das sollte klar sein, weil er hat ja als Chefscout für die Fortuna halt engstens, zumindest idealerweise, schon mit Pfannenstiel und Co. und davor auch schon zusammengearbeitet. Ja, also, dass er theoretisch weiß, wie das funktioniert, ist klar. Aber das eine ist ja die Theorie und das andere ist die Praxis. Und ich glaube halt, all die Punkte, die ihr genannt habt, die bergen ja die Gründe für die Zweifel, die man hat, auch schon in sich. Also, weil er eben schon so viele verschiedene Aufgaben bei der Fortuna übernommen hat und niemals in der ersten Reihe stand, sondern immer so einer, den man von außen jetzt für den loyalen Fortuna, der halt sich einsetzt für den Verein und halt immer schon Co-Trainer war und so weiter und so was, den so wahrnimmt, aber als mehr halt nicht. Und jetzt muss man sagen, okay, was ist denn eigentlich das, was er mitbringt für diesen Posten, außer dass er weiß, wie es läuft und dass er schon da ist, was eben ein großer Vorteil ist, auf jeden Fall. Das wiegt vielleicht auch ein bisschen was auf. Und vielleicht kann er eben dann jetzt da reinwachsen in diese Aufgabe. Aber ja klar, ich meine, diese Kontakte und so, das ist total wichtig, ja. Also wenn du dir anguckst, was machen andere das hat jetzt nur natürlich Pfannenstiel auch immer betont, aber so Leute wie Freddy Bobic oder so, die jetzt bei Frankfurt da von überall Leute herholen, die mal funktionieren oder nicht, klar, die waren halt schon in unterschiedlichen Posten, aber in unterschiedlichen Vereinen auch schon und haben da Kontakte aufgebaut,
genau.
In verschiedene Netzwerke. Da kann man jetzt mal sagen, vielleicht hat das Uwe Klein nicht so. Weiß ich aber nicht. Das muss man jetzt einfach mal abwarten.
Also auf jeden Fall fällt als kleiner Sidefact unter seinem Engagement bei Hansa Rostock der Zugang von Ronny Gabuszewski zu Hansa Rostock.
Also das,
Und von der einen auf die andere Saison, wo er so halb beteiligt war mit Transfers, hat sich damals Rostock von 17. Platz in der dritten Liga in dem einen Jahr zum 10. Platz weiterentwickelt. Also
den 10. Platz wäre ich jetzt auch zufrieden mit.
Ja,
aber das finde ich tatsächlich ein bisschen bedenklich. Ja, sorry.
Also offenbar muss man ja irgendwie mal festhalten, dass es jetzt einfach sowohl in der Präsidiumsebene als halt auch auf dem Trainerposten, als halt auch auf der Sportdirektorposition halt innerhalb von einem Jahr halt bei Fortuna einen Wechsel gegeben hat. In manchen Positionen sogar zwei und so weiter. Also und du wirst mal wieder irgendwie im Grunde das ganze Konzept um, weil ich glaube, das, was man ja mit Pfannenstiel machen wollte, irgendwie diese ganzen Talente aus allen entlegenen Winkeln der Erde halt irgendwie zur Fortuna zu holen, so, das wird natürlich jetzt mit Uwe Klein halt eher nicht funktionieren, sondern
genau.
Es wird wahrscheinlich wieder mehr auf den heimischen Markt gehen oder halt irgendwie mehr wieder hier, ja, einfach in die Nähe auf jeden Fall, weiß ich nicht, Skandinavien, Belgien, Tschechien, keine Ahnung.
Genau.
Also der kann natürlich alles funktionieren, aber also ich finde es auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr bedenklich, dass man einfach innerhalb von einem Jahr und zwar ein halbes Jahr, nachdem man die beste Saison der letzten 30 Jahre gespielt hat, ungefähr halt einfach alles komplett umgestoßen hat. Also einfach den Tisch einmal komplett umgeworfen hat und jetzt mal halt mal wieder guckt, was man nochmal wieder so neu draufstellt, so auf den Tisch. Also finde ich auf jeden Fall. Ja, also mit jeder dieser Nachrichten mehr finde ich, dass das einfach alles immer weiter in Richtung Abstiegstaumel irgendwie aussieht. Das sind alles irgendwie Symptome, die man bei Vereinen sieht, die halt irgendwie so komplett den Halt verlieren. Und irgendwie, als ich diese Nachricht gesehen habe, habe ich sofort gedacht, so ja, okay, also ich habe echt keine Hoffnung mehr, nicht für diese Saison. Und eigentlich, wenn man sich überlegt, wer jetzt halt die ganzen Konzepte entwirft für nächstes Jahr, wer jetzt die Mannschaft zusammenstellt, wie jetzt die ganze Stimmung im Verein ist, ich habe die Fortuna sofort in Richtung dritte Liga taumeln sehen, ehrlich gesagt. Und ich konnte auch weil, ne, also so wie das jetzt, weiß ich nicht. Ich habe gerade bei Hannover, bei Nürnberg ungefähr passiert. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade noch wirklich auf einem Abstiegsplatz sind, aber auf jeden Fall sieht es bei denen, glaube ich, nicht so besonders gut aus.
Also nicht weit entfernt auf jeden Fall, ja.
Ja, also einfach so dieses Typische, was man kennt. Ne? Man steigt ab, es entsteht irgendwie ein Führungsvakuum, schlechte Stimmung, gegenseitige Schuldzuweisungen. Man schafft es irgendwie nicht, einen Kader zusammenzustellen für die Folgesaison, der halt irgendwie mit der Aufgabe zweiter Liga irgendwie richtig gut zurechtkommt. Man hat irgendwie das Ziel Aufstieg und es funktioniert eigentlich von Anfang an nicht. Und,
ja, siehe Fortuna Düsseldorf vor nicht allzu langer Zeit. Also.
Und auch ein paar Jahre davor dann ja auch durchaus
genau. Mit Erfolg, dass man dann
Na gut, wir greifen jetzt wirklich sehr weit vor und wir werden das weiter für euch verfolgen. Und ich sag mal, nach dieser Woche kam ja dann auch noch der Samstag.
Eine Frage wollte ich euch noch stellen, weil das ja irgendwie wieder durchgesickert ist und so, ne, bevor es irgendeine offizielle Verlautbarung gab. Meint ihr, die wollten eigentlich noch warten damit? Weil das war ja von wegen, Pfannenstiel hat heute Abend mit denen gequatscht, jetzt steht's in der Zeitung. Meint ihr, die hätten diese Entscheidung irgendwie später verkündet? Also deutlich später, meine ich.
Keine Ahnung, was hätte es geholfen, ne? Also es hätte nichts geholfen. Ich kann das mich auch noch sagen, also die prinzipiellen Gedanken, die Luda hat, kann ich halt verstehen. Es geht halt jetzt hier um den, wenn die Fortuna drin bleibt, ist erstmal, dann kann man sich quasi in der ersten Liga gesichert nochmal die Strukturen wieder aufbauen. Die Frage ist halt, ob das die handelnden Personen können. Wenn man absteigt, dann kann das schnell gehen. Und dieses Ideal, das die Fortuna dieses Jahr nutzt in der ersten Liga, um quasi etwas aufzubauen, um sich über längerfristig unter diesen Top 25 Deutschlands zu halten, wird dadurch halt ganz stark gefährdet. Ja. Und gerade weil man vielleicht finanziell jetzt davon profitiert hat, aber vom Kader her muss man ja gucken, wie stabil das ins nächste Jahr geht, auch in der zweiten Liga. Lu hat es ja vor der Sendung gesagt, also wir sollten mal vielleicht im März da schauen wir mal auf den Kader, wann laufen wie Verträge aus, welche Spieler werden den Verein sicher verlassen, mit wem kann man vielleicht für die zweite Liga planen, wer ist einfach weg und quasi.
Und mit wem könnte man für die erste Liga planen?
Ja, aber wenn man jetzt drin bleibt, ist es alles noch, ne, dann
klar,
ist dann halt, ist halt alles noch so, okay, klar, das nächste Jahr, wenn man dann drin bleibt, ist halt eine ganz andere Sache, aber in der ersten Liga geht man halt nicht unter, ja, man fällt halt weicher. Wenn man aber in der zweiten Liga mit den Strukturen, die Fortuna jetzt, also den Tisch, den sie umgeworfen haben, da was Vernünftiges aufbauen will, um halt oben mitzuspielen oder im Mittelfeld mitzuspielen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Das würde ich auch so sehen wie Lu.
Es gibt ja fein kein Mittelfeld, ne? Seien wir ehrlich.
Ja, ja.
Wenn du drei Spiele nicht gewinnst, so, dann bist du im Abstiegskampf. Immer, egal von welcher Position eigentlich, wenn du nicht im Aufstiegskampf bist. So. Ne? Aber irgendwie, wenn man sich die zweite Liga in den letzten Jahren mal irgendwie anguckt, so, du kannst halt immer innerhalb von wenigen Spielen bist du entweder oben dran oder unten drin. So. Ja. Wenn du halt nicht so einen Kader hast wie Hamburg oder Stuttgart oder so, wo einfach, ja.
Und selbst die haben Probleme, wenn es drumherum knallt. Also Stuttgart und so, das ist ja alles unruhig.
Aber die rutschen halt nicht nach unten, das genau. Meine ich. Ne? Also die spielen dann einfach bis zum Ende um den Aufstieg mit, aber es ist halt da auch nicht gesagt, dass sie aufsteigen.
Ja, also das ist nicht zu unterschätzen. Die zweite Liga ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten.
Ja. Und das schon seit zwei Jahrzehnten.
Ja, richtig. Beständig. Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Also taumeln wir mit dem Auswärtssieg Richtung dritte Liga. Ist jetzt
ja, genau. Wenden wir uns doch nochmal der ersten Liga zu, solange wir es noch können.
Ja, finde ich irgendwie ein hervorragendes Fazit. Um das schon mal vorwegzunehmen. Ja. Das trifft irgendwie ganz mein Gefühl gerade.
Ja.
Aber daher, ja, dann kommen wir
das mal zum
Freiburg-Spiel. Genau. Dann schauen wir mal auf den 2:0 Auswärtssieg von der Fortuna gegen den SC Freiburg. Wo habt ihr das Spiel denn geschaut?
Ich war bei meinem Opa auf dem Geburtstag im auf dem Sofa. Ja, ganz unspektakulär.
Ich habe meine Kneipenpläne kurzfristig über den Haufen geworfen, weil draußen wirklich, ja, jenseits dessen, was ich auf dem Fahrrad verkraften kann, das Wetter Kapriolen geschlagen hat. Und außerdem freitagsabends in Berlin das Spiel gegen Berlin zu gucken in der Fortuna-Kneipe ist doch eigentlich viel besser. Von daher nochmal verschoben und zu Hause geguckt, leider ohne irgendeinen anderen Fortunen neben mir.
Ja, ich habe es auch erkältet, in die Decke gemuckelt, zu Hause geguckt und ja, auch nicht sonderlich spektakulär. Nicht so wie das Ergebnis der Fortuna
nach dem Spiel. Und du konntest sogar was sehen, Lou.
Ja, für mich war das Spekuläre, dass ich halt wirklich in der Tat Bewegbilder am Stück gehabt habe und so zumindest ab der 15., 20. Minute wirklich ein durchlaufendes Bild hatte und ja, das dann natürlich auch noch ausgerechnet zu dem ersten Spiel, dass ich richtig vernünftig jetzt gucken konnte, diese Rückrunde, die Fortuna auch noch gewonnen hat, war natürlich das Sahnehäubchen.
Das muss den doch irgendjemand mitgeteilt.
ja, auch wenn ich wirklich ein bisschen skeptisch war, als ich zunächst mal auf das Aufstellungsblatt geblickt habe, meine Skepsis gegen Kenan Karaman, der zum ersten Mal seit sehr, sehr lang wieder dabei war, ist ja schon verbrieft eigentlich. Und auch sonst war ich vor allen Dingen, glaube ich, überrascht, dass Zanka nicht aufgeboten wurde, weil ich den wirklich von dem bisschen, was ich bisher immer so gesehen habe, richtig stark fand. Aber da wollte dann Rösler wohl nicht davon abweichen, halt einen gelernten Linksverteidiger auf die linke Außenverteidigerposition zu stellen, was ich sehr interessant finde, weil das ja dann, weil das jetzt, glaube ich, in dem Spiel schon wirklich ein Statement war, dass er damit halt plant. Also dass wir, ne, was man dann ja auch dadurch gesehen hat, dass als man sich dann verletzt hat, Gieselmann gekommen ist und nicht dann doch irgendwie vielleicht Zanka zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, damit wird er dann wohl fürs Erste halt erstmal planen.
Ich fand aber fast, ja, ich hab, mehr überrascht mich, hat mich aber sogar noch, dass Alfredo Morales nicht gespielt hat, sondern
ja, mich auch.
Botzek auf die 6 gestellt worden ist, Stöger nach vorne auf die 8. Und ich kann jetzt schon mal sagen, so richtig überzeugt hat mich das nicht. Also offensiv war das Spiel der Fortuna schon deutlich anders als bei den anderen Spielen davor, würde ich sagen. Es wird natürlich von dem Ergebnis etwas abgemildert und ich will auch nicht sagen, dass es ein Fehler war. Überhaupt nicht. Stöger hat nach wie vor sehr beeindruckende Zahlen abgeliefert. Aber es fehlt ihm vielleicht auch einfach dann noch mehr Raum vor sich, die Anspielstation mehr, die er mit seinen klugen Pässen bedienen kann. Wobei er sich auch immer hat zurückfallen lassen neben Botzek in solchen Situationen. Also da hat das auch ein bisschen aufgefangen, aber fand ich überraschend, gerade weil Morales mir auch immer eigentlich positiv aufgefallen war, die letzten 2 Wochen.
Aber die Idee war sicherlich das, was du meinst, ne? Dass eben die Steckpässe und so einfach in die allererste Reihe kommen und er dann nicht so viel Spielfeld noch vor sich haben muss. Und
ja, oder halt eine defensivere Grundordnung, dass man die Mitte noch dichter machen will.
Also ich würde auch mal ganz fest davon ausgehen, dass wenn man halt einen Botzek aufstellt, dann hat das null damit zu tun, dass man sich, also das hat das null mit einem offensiven Plan zu tun. Da geht es immer darum, was man sich halt defensiv überlegt hat. Es ging einfach darum, das Zentrum noch weiter zuzumachen, wahrscheinlich irgendwie noch wahrscheinlich lange Bälle halt irgendwie besser abfangen zu können in die Mitte. Also auf jeden Fall einfach mehr Körperlichkeit irgendwie zu haben im Freiburger Zehnerraum.
Vor allem Freiburg hat sehr offensiv gespielt. Also da ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es eine Reaktion ist, weil er vielleicht nicht ahnen kann, wie Freiburg aufstellt, aber es passt schon, dass Fortuna ein bisschen defensiver war und Freiburg zu Hause recht offensiv aufgestellt hat.
Ja, also ich fand es auch überraschend, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch viel schlechter als die Spiele zuvor. Mir hat natürlich irgendwie, ich fand, dass das dem Stöger jetzt nicht so schlecht getan hat. Ich fand eher, dass Alfredo Morales halt wirklich in den letzten Spielen gut gespielt hat und der mir dann irgendwie mit seiner Präsenz da gefehlt hat. Aber dafür hatte man ja auch einen Kenan Karaman drin. So, ich frag mich, wie das wäre, wenn halt beide zusammenspielen, weil die so schon ähnliche Dinge in das Spiel einbringen können. So. Ja, von daher ein paar Überraschungen dabei, aber dann ging es ja auch recht gut los. So, ne? Kam ja relativ schnell dieses Abseitstor.
Ist das so ein bisschen Auslegungssache oder ist das zu 100% abseits? Ich habe irgendwie so das Gefühl, hätte man halt auch anders auslegen können, aber.
Erik Tommy hat sich danach ja aufgeregt, aber ich würde sagen, das ist halt abseits.
Ja.
Also der Günther geht da halt nicht hin, wenn Zimmermann da nicht rumläuft.
Ja, das stimmt schon.
Genau,
Es war halt ein
ja.
bisschen unglücklich, dass Zimmermann diesen einen Schritt, er macht den ja dann auch rein, aber ich würde sagen, das ist ein bisschen unbedacht reingelaufen von ihm, weil er eigentlich ja damit rechnen muss, was Tommy da macht. Übrigens stark dann erlaufen von Hennings, der auf Tommy rausspielt, dann geht Tommy rein und spielt den da quer. Ja, ist halt ärgerlich, aber ich sehe da
Ja.
jetzt nicht so einen Skandal wie Erik Tommy, das direkt nach dem Spiel gesehen hat.
Aber auch so.
Ja, aber ja, es war halt schön zu sehen, dass die Box gut besetzt ist, ne? Also ich glaube tatsächlich so viele Spieler, die dann da die Freiburger Abwehr auch gut beschäftigen, hätte man vor ein paar Wochen da noch nicht gesehen bei der Szene.
Ja, und auch so
Ja.
generell wurde ja dann irgendwie auch, also ich fand das Spiel auch nicht so stark wie jetzt teilweise andere Spielphasen in anderen Spielen, aber auch so generell hatte man doch auch das Gefühl, dass Fortuna viel Kontrolle hatte, oder? Viel Zugriff und.
Ja, ich finde, das war so ein Spiel von Phasen. Also es gab immer so 10-Minuten-Blöcke grob, wo eine Mannschaft relativ viele Ballbesitzmöglichkeiten hatte. Der Anfang war sehr stark von der Fortuna geprägt
Ja.
oder stärker von der Fortuna geprägt. Danach folgt eben eine Phase von Freiburg. Na gut, so vielleicht nicht 10 Minuten, aber so ab der 20. oder um die 15. rum, wo die wieder stärker zu Pass gekommen ist. Und da hat Fortuna ein bisschen Probleme gehabt, die Ballkontrolle zu gewinnen. Also die hatten sehr viele Gelegenheiten, wo dann eher der Ball rausgeschlagen wurde, als dass man versucht, den kurz zu kontrollieren. Also es gab sehr viele Bälle, die dann schnell von der Fortuna, wenn man den Ball in der eigenen Hälfte bekommen hat, schnell nach
Ja.
vorne, nach oben mit langem Ding. Und dann war er auch wieder bei Freiburg, die dann halt das gut gesichert haben hinten. Wenn der Zweikampf zwischen Karaman und dem Freiburger oder zwischen Hennings und dem Freiburger nicht gewonnen werden konnte. Das war dann sehr etwas, was ich in den anderen Spielen besser fand, dass es hat wenig geklappt, den Ball flach auf dem Boden zu halten, sondern es ist dann sehr schnell wieder mit hohen Bällen operiert worden.
Ja. Aber eben weil es so schnell war, habe ich auch gedacht, ich glaube, das ist ein bisschen Plan auch, dadurch, dass hier ist. Ich glaube, der, also so auch mit Karaman vorne drin, der kann ja gut Bälle festmachen, vielleicht
Ja,
auch Bälle weiterleiten. Also ich glaube, das war schon auch ein bisschen Vorgabe, weil ich sehr früh, genau wie du sagst, die haben ja gar nicht die ganze Zeit versucht zu kombinieren und es hat nicht funktioniert, sondern das war
ja.
ein Mittel, waren eben diese langen Bälle.
Ja, und ich finde auch, dass das möglicherweise, wie ich das Spiel gesehen habe, auch wahrscheinlich der Plan war, dass Karaman halt so als Wandspieler irgendwie genutzt werden sollte und man dann gehofft hat, aus der zweiten Reihe vielleicht mal Abschlüsse zu bekommen. Auch mit dem Stöger ein bisschen weiter vorne, dass er da vorne die Dinger erstmal festmacht und dann nochmal ablegt, was ja auch dann ganz gut funktioniert hat.
Ja, das glaube ich auch. Das sieht man auch daran, wenn man so guckt, wie Hennings und Karaman zueinander positioniert waren. Ich habe irgendwann geschrieben, die stehen sich eigentlich auf den Füßen. Und das, wenn du halt flach spielen willst, ist das nicht ganz ideal, aber wenn ihr, wie ihr sagt, halt mit hohen Bällen operierst, dann macht das natürlich Sinn, wenn Karaman den Ball halt abtropfen lassen kann, auf Hennings ablegt oder halt zurückspielt, wie ihr sagt, auf die Heranstürmenden. Dafür ist Karaman tatsächlich auch gar nicht schlecht. Das hat er ja auch gut gemacht, mit seinem Körper, da reinzuarbeiten, da war er halt schon stark. Das Problem bei ihm, so froh man darüber sein muss, dass er wieder Fußball spielen kann auf dem Niveau und durchgespielt hat, was ich ziemlich krass fand.
Ja, das, aber auch aus Versehen, glaube ich.
Ja, aber das fand ich schon extrem. Also ich muss sagen, die Karaman-Leistung ist aus vielen Gründen nicht hoch genug zu schätzen, gerade angesichts seiner Krankheit. Aber was ihm natürlich abgeht, ist halt einfach so, das ist halt diese Technik. Ne? Also wenn der Ball dann am Boden ist, dann muss er mit seinem Oberkörper ihn abschirmen und dann halt den Pass dann in diese Situation finden. Ansonsten hat er Probleme, sich halt umzudrehen und an dem Gegner vorbeizukommen oder halt sonst irgendwie was Cleveres zu machen. So ist es halt einfach. Aber das war schon, man hat gesehen, warum er auf dem Platz ist, und er hat auch, glaube ich, das gedacht, was Rösler jetzt auch sich von ihm erhofft hat, ein bisschen.
Genau, also einmal das, wie es, glaube ich, laufen kann und laufen sollte, sieht man ja dann bei der Chance durch Hennings, die dann noch von Schwolo grandios durch so eine Fußabwehr gerettet wird, kurz vor der Ecke, die dann zu dem Führungstor führt. Bevor wir jetzt vielleicht aus dieser Ecke kommen, ich fand es generell interessant, ne, dass die halt viel so Freistoßvarianten ausprobiert haben. Manche gut gelungen, wie jetzt halt die kurze Variante, die dann zum 1-0 führt, aber insgesamt haben die relativ viel so Eckenvarianten ausprobiert. Das war schon interessant zu sehen. Wie fandet ihr insgesamt so die Standards?
Also ich finde das immer super. Ich bin ein ganz großer Freund davon, wenn man die Standards nicht einfach immer so nach 0815 irgendwie ausführt. Mhm. Also gerade zum Beispiel in der 25. habe ich mir da irgendwie auch was aufgeschrieben. Da hat das richtig, richtig gut funktioniert. Einfach eine Freistoßvariante, wo man einfach nur simpel den Ball in die aus dem rechten Halbraum irgendwie einfach nur in die Mitte halt irgendwie reintippt und Berisha dann irgendwie abschließt. Mhm. Der schießt dann halt irgendwie leider 1,5-2 Meter zu hoch und das sieht dann gar nicht so gefährlich aus, aber im Grunde bekommt er einfach aus 17 Metern einen völlig freien Schuss aufs Tor, was eine richtig gute Gelegenheit ist.
Genau, das war dann halt vom Berisha halt schwach. Ne?
Ja, genau.
Aber
genau.
Die Variante war gut, aber wenn er den richtig trifft,
Absolut. Also weiß ich nicht, wenn er den halt besser trifft oder wenn er vielleicht irgendwie auch ein anderer Spieler steht, so dann steht es halt einfach schon 1-0 vielleicht. Mhm. Aber hat dann ja zum Glück dann beim 1-0 halt irgendwie richtig gut funktioniert auch. Auch wenn man da sagen muss, dass Freiburg das auch wirklich richtig schwach verteidigt.
Ja, also, muss man auch sagen.
Ja, wobei ich finde, das hat Tim nochmal angemerkt, ich finde, diese Entstehung kann man sich auch nochmal angucken, diese Chance. Also Tommy, der von außen, der schon irgendwie Akzente gesetzt hat, muss man sagen. Also wenn irgendwie was so angedreht werden konnte, dann wäre er da, dass er den Ball dann flach reinspielt und Karaman hält den dann super relativ lange gegen 2, 3 Freiburger, kann auf Hennings ablegen.
Ja, das ist nicht schwach verteidigt. Haben die halt einfach Glück, dass der Schwolo einfach da gut hält. Aber ich meine, die Ecke,
klar,
die kann
Ecke
man schon anders verteidigen. So. Darüber sprach Lu, glaube ich. Also die musst du, glaube ich, verteidigen. Ich vor allem, weil ich im Kopf habe, dass das schon die zweite Ecke dann im Spiel war, die so kurz gespielt haben. Meine ich. Aber ich möchte es nicht beschwören. Aber
das haben die schon gemacht, vorher auch. Das war ja so ein Chipball, wo der Ball relativ lange in der Luft ist. Da habt ihr recht, das kann man schon besser verteidigen. Man kann noch anmerken, dass zu diesem Zeitpunkt, nicht ganz unwichtig, die Fortuna schon eine Änderung hatte vornehmen müssen in der Zusammensetzung der Mannschaft, weil Gieselmann für Suttner gekommen ist, über den er jetzt hier am Sonntagabend noch nicht klar ist. Aber Knieverletzung ist ja nichts so Gutes.
Also über Gieselmann können wir ja gleich nochmal reden, weil der ja dann auch einige gute Szenen hatte. Aber jetzt möchte ich doch nochmal hervorheben, ich war selber total überrascht, dass das erste Bundesliga-Tor seit dem Aufstieg von André Hoffmann war. Also da habe ich echt gedacht, dass er schon mal irgendwann irgendwo einen reingenickt hat. Aber es war tatsächlich das erste Bundesliga-Tor auch seit er irgendwann mal vor Ewigkeiten für Hannover wohl in der Bundesliga getroffen hat. Da war ich doch überrascht. Hätte ich gedacht, da war schon irgendwo was.
Gönn ich ihm. Verdient.
Genau.
Absolut. Also muss man wirklich auch sagen, dass halt irgendwie Hoffmann ja wirklich, ich meine, wir haben ja glaube ich schon in der Folge zur Winterpause ihn mal kurz gelobt. Aber auch ansonsten irgendwie, nachdem er letzte Saison ja irgendwie eigentlich kein wirklicher Faktor war, natürlich irgendwie auch vor allen Dingen wegen Verletzungen und ja, auch irgendwie auch am Anfang dieser Saison ja irgendwie eigentlich große Probleme hatte und dann auch große Probleme hatte, überhaupt irgendwie mal von Anfang an zu spielen, ist da jetzt als Fixpunkt dieser Dreierkette oder halt Fünferkette, aber vor allem dieser Dreier-Innenverteidigerkette, wo ihn ja Rösler jetzt anscheinend auch erst noch weiter vor Zanker sieht, echt ein Fixpunkt. Ja, und einfach auch mit richtig guter Körpersprache. Also es ist mir auch nochmal ganz, ganz speziell aufgefallen, dass er einfach richtig auch eine Ruhe ausstrahlt, eine Sicherheit. Mhm. Also halt auch vor dem 1-0 schon. Von daher, ja, symptomatisch, dass er dann ein viertes Tor macht und wirklich auch schön, dem wirklich zu gönnen.
Mhm. Ja, starkes Spiel auch wieder.
Genau, und da, wo wir von starkes Spiel reden, für den leider recht früh scheidenden Markus Suttner kam ja dann Nico Gieselmann aufs Spielfeld, wo ich mich erstmal gewundert habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er jetzt Gieselmann auf den Platz bringt. Aber der hat ja wirklich eine überzeugende Leistung dann gebracht.
Ja, absolut.
Also hat auf jeden Fall in vielen brenzlichen Situationen gut gestanden und die richtige Grätsche angesetzt. Und insgesamt muss man auch sagen, dass Fortuna in der ersten Halbzeit auch hinten hat sehr wenig anbrennen lassen.
Ja, total. Die hatten eine sehr gute Kontrolle in der ersten Halbzeit. Fand ich auch. Es gab mal, die haben relativ ja hoch wieder angelaufen und so. Und man hat auch gesehen, dass es richtig war. Es gab so eine Chance, da Höhler ein langes Ding bekommen hat. Und dieser lange Ball kommt eben aus einer Phase, wo die Fortuna es eben nicht gemacht hat. Wo nach so einer Momenten, wo man relativ viel mit Defensivarbeit beschäftigt war, wo eben Freiburg am Zug war, hat man den defensiven, den Innenverteidiger da von Freiburg nicht angelaufen. Er hat dann direkt diesen langen Ball auf Höhler gespielt, der dann gut verteidigt worden ist, aber da hätte ein bisschen was passieren können. Und man sieht eben, wie wichtig es ist, da Freiburg gar nicht in dieses Aufbauspiel kommen zu lassen.
Ich fand es weniger hoch als jetzt, also ich bin doch ein bisschen defensiver einfach als in den anderen Spielen jetzt zuvor, nicht? Also ich finde es von ja, gegen Gladbach und so waren sie doch schon deutlich früher im Pressing drin und so.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
War so mein Eindruck.
Ja, doch, das kann gut sein, aber wir waren auf jeden Fall etwas höher stehend, als Freiburg das jetzt selber gemacht hat.
Kurz vor der Pause kommt da nochmal ein langer Ball durch auf den Kwon, ne? Da wurde es auch nochmal gefährlich. Kurz vorher, was ich noch mit euch kurz ansprechen wollte, war die Gefahr eines schnellen Gegenzugs von Freiburg, die dann Vallon Berisha unterbindet, indem er da den Spieler festhält und eine gelbe Karte holt. Ist das jetzt schlau oder ist das eine unnötige gelbe Karte gewesen, habe ich mich in dem Moment gefragt.
Nee, dieses Ding von Berisha, da steht er ja, das kriegt er ja nicht für ein Halten, sondern weil er sich vor den Freistoß stellt, ne?
Die gelbe Karte. Genau. Ja, aber dadurch halt ein schnellen Gegenzug unterbindet.
Genau. Ja, meines Erachtens unterbindet er da halt einen irregulären Freistoß, weil der ist faul war 2 Meter dahinter. Also ich fand halt, der Kommentator hat das auch gesagt, ich habe das immer sogar aufgeschrieben, findet gelbe Karte richtig, weil ich das nämlich nicht richtig fand. Ich fand nämlich, das ist eigentlich gelb für den Freiburger, der an dieser Position gar nicht den Freistoß ausführen darf, weil das Foul nämlich viel weiter auf einer ganz anderen Position war. Und Berisha stellt sich da halt hin. Okay, ja, aber das finde ich ein bisschen, naja. Also klar, wenn der Schiri sagt, das ist schon okay, da den Freistoß auszuführen, dann ist es halt eine gelbe Karte. Meines Erachtens ist es aber halt, darf der da niemals den Freistoß ausführen. Und ich glaube, darum ging es Berisha auch so ein bisschen.
Ja. Ja, sagen wir so, Franck Ribéry kriegt für dieselbe Aktion halt keine gelbe Karte, ne?
Okay, hätten wir das dann auch. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, und dann führt man 1-0 zur Halbzeit und man ahnt schon, die zweite Halbzeit wird ein bisschen anders.
Wird anders. Aber ich war einfach schon so Minute 55 oder ich war einfach so glücklich, dass noch kein Tor gefallen war. Es hat sich so gut angefühlt.
Ja, aber es hätte halt gut passieren können,
sagen wir mal so.
Also da rettet zweimal, das hatte Tim schon angemerkt, Gieselmann sehr stark, nachdem jeweils auf der guten Freiburger linken Seite Spieler über außen durch waren. Einmal macht das zweite Mal Grifo da Eihahn ziemlich lang und vorher spielen die das ganz clever aus und dann kommt Günther zu einer sehr starken Flankensituation im 16er. Und beides Mal steht Nico Gieselmann da und grätscht oder hechtet den Ball da raus. Das hätte ganz gut ausgehen können.
Ja. Ja, und wenn da in dieser Phase halt dann das 1-1 fällt, da ist man dieses Mal einfach genau in dieser Phase zum Glück noch sogar dann zur Kontersituation gekommen. Da war nämlich Freiburg ziemlich stark und nach diesem Konter fällt dann das 2-0 und ich denke mal, das hätte auch nicht 10 Minuten später fallen dürfen. Ansonsten hätte man vielleicht irgendwann gegen diesen doch recht stark werdenden Druck von Freiburg das Ausgleichstor bekommen. Vielleicht kommen wir mal zu dem 2-0. Das wurde ja von dem Reporter auch und ich glaube dann jetzt wahrscheinlich im Nachklapp auch in sämtlichen Medien hoch und runter beschrieben, da sich ja Freiburg in Unterzahl befand in dem Moment. Aus welchem Grund auch immer.
Also ich glaube, da hat der Kommentator sich einfach überlegt, was könnte es denn sein? Bestimmt ist. Und er hat dann aber dieses Gerücht ist ja dann quasi auch durch die weiteren Medien gegangen. Ne? Das ist wirklich beeindruckend.
Ich glaube, das kommt von Bullshit. Das kommt von dem Sideline-Reporter dann. Aber ich würde gerne auch eine Geschichte dieses Gerüchts. Wie kommen die auf die Idee, dass Höfler da auf dem Pott sitzt?
Genau, also nochmal für alle, die das Spiel jetzt mit dem Kommentar nicht gesehen haben. Der Reporter sagte, dass Höfler, der kurz vor diese Ausführung des Eckballs für SC Freiburg, hat er sich abgemeldet bei Christian Streich. Er müsste nochmal schnell in die Kabine. Und der Reporter hat daraufhin das Gerücht gestreut, dass er vielleicht Magen-Darm hätte und schnell auf Toilette musste. Ja.
Und man sieht da, also in der ARD zum Beispiel, in der Sportschau, sieht man, dass Höfler noch Richtung Bank zeigt und einen Betreuer auffordert, mit ihm mitzugehen, den man dann als Höfler wiederkommt, auch im Hintergrund mit rausgehen.
Ja, also, der musste halt den Popo abputzen, ne?
Also, wie kommt man auf die Idee, zu sagen, der war auf dem Klo? Weil so viel kann ja sonst was sein.
Ja. Es ging ja so weit, dass die dann sogar nach dem Spiel noch in Interviews die Kollegen gefragt haben.
Was war denn da?
War der wirklich auf dem Klo?
Der Grifo sagt dann, ja, ich glaube, der wurde halt getaped. Ja. Der war auf dem Klo, das wissen wir.
Ja. Echt?
Ja. Der Grifo so, ja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, das Spiel ist gerade vorbei. Die haben natürlich danach in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er getaped worden ist. Ich würde sagen, gut, würde man vielleicht sogar sagen, selbst wenn er auf dem Klo gewesen wäre, würde man das sagen. Aber ich sehe keine Ansatzpunkte, warum das falsch sein soll, die Informationen, die der SC Freiburg rausgegeben hat. Ja. Naja, auf jeden Fall, Höfler ist nicht auf dem Platz. Ja, der Ball, die Ecke wird ein bisschen rausgeschlagen. Der Schmied nimmt den Ball an, statt ihn irgendwie direkt wieder reinzubringen oder sonst wohin zu dreschen. Stöger köpft den Ball dann von Schmied weg auf Erik Tommy, der den Tommy-Lauf macht, den man schon kennt. Einmal quer über den Platz und dann rein. Ein Tor des Willens, wie er dann ganz bescheiden gesagt hat.
Habt ihr, ich weiß nicht, ob man das sehen konnte in irgendwelchen Zusammenschnitten, wäre der Höfler da zugeordnet gewesen?
Oh. Also ich kann mir mal gut vorstellen, dass der halt einfach noch ein weiterer Mann im Rückraum gewesen ist und dass man das vielleicht einfach gar nicht so richtig mitbekommen hat, als er in die Kabine gegangen ist, zumindest Teile der Mannschaft nicht, und dass man sonst halt irgendwie alle Spieler, die halt sonst wissen, okay, bei Ecke gehe ich vorne rein, sind halt vorne reingegangen, weil ich meine, der Größte ist der Höfler ja auf jeden Fall nicht. Also normalerweise schleppt man ja immer die kleinen Spieler dann irgendwie als Absicherung halt an die Mittellinie.
Luki Lambert.
Ich kann mir schon vorstellen, dass der einfach dann derjenige war, der letztendlich dann irgendwie auch gefehlt hat in der Absicherung.
Also Waldschmidt ist da auf jeden Fall, hat kein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts und hat auch nicht viele Spiele gesehen, weil Luca Waldschmidt auf jeden Fall sich völlig narren lässt von diesem nach innen ziehen von Erik Tommy. Okay, er ist ein Stürmer, Luca Waldschmidt. Wollen wir ihn mal nicht dafür verantwortlich machen. Die waren einer weniger und Tommy macht das auch gut.
Klar, er läuft ihn da halt von ab.
Der macht das also, ja auch nicht zum ersten Mal. Ne?
Und vor allem halt echt schnell. So,
ne? Ja, fand also. Ich halt auch. Ich habe auch gedacht, der wird jetzt einfach eingeholt. So, so spätestens bei der Hälfte des Laufes ist es halt vorbei. Aber nee, der lief einfach weiter.
Übrigens, apropos schnell, ganz kurz, auch was der Kommentator gesagt hat, ist Nico Gieselmann einer der schnellsten Spieler der Bundesliga?
Ach so, ich weiß es nicht.
Der Kommentator hat tatsächlich so viel Müll geredet, ja. Da will ich das gar nicht, aber es kann gut sein, dass er...
Kann natürlich sein, ja.
Er hatte ja auch dann die Kilometer in einem Sprint mal angemerkt.
Ja. Auf jeden Fall, als der Höfler dann wieder zurück aufs Feld kommt, das muss sich unglaublich dämlich anfühlen.
Ja. Ja. Ja, ich bin der Kommentator, um das noch zu sagen, hat ja bei der Suttner-Gieselmann hat er ja auch ewig darüber geredet, warum denn jetzt Kasim Adams nicht reinkommt. Und er könnte ja doch reinkommen. Er war halt nicht im Kader. Ja, also
mal ganz abgesehen davon, dass das glaube ich, wenn man sich ein bisschen auf das Spiel vorbereitet hätte, man halt irgendwie auch weiß, dass in der Rangfolge gerade also erstens musst du wissen, dass Gieselmann kommen könnte, dass das eine Option ist. Zweitens musst du wissen, dass Sanka auf jeden Fall gerade vor Adams steht. Und drittens musst du wissen, dass Adams nicht im Kader ist. Das hat einfach gezeigt, wie sehr sich halt diese Sky-Reporter auf dieses Spiel vorbereiten. Das ist halt echt, also sorry, also das ist halt nicht genug, ne? Also
das ist Bundesliga hier, Leute.
Ja, in der Folge kommt dann Freiburg ganz munter noch zu sehr vielen Chancen. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, wenn jetzt das 1-2 fällt, was passiert dann? Da fand ich insgesamt Fortuna entweder zu sorglos oder, was man ja nochmal thematisieren könnte, waren die platt?
Ich hatte das Gefühl, ja. Die waren platt. Die letzten 20 Minuten, habe ich das Gefühl, kaum jemand von denen kann noch wirklich einen Sprint mitgehen und so.
Ja, ich glaube, die haben auch dafür spricht, ne? Ich meine, du hast halt, genau, also es war, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ich meine, du hast natürlich zum einen, wie auch zwei verletzungsbedingte Wechsel in der Partie halt schon gehabt, ne? So dass du halt gar nicht unbedingt dann halt Spieler wie zum Beispiel gerade Kenan Karaman halt irgendwie mal rausnehmen konntest, der halt einfach, nachdem er halt irgendwie eine Lungenembolie hatte, glaube ich, oder eine Lungenentzündung, weil er einfach ein halbes Jahr mehr oder weniger keinen Fußball gespielt hat, mal halt wieder da 90 Minuten abreißen muss. Und zum anderen ist es natürlich irgendwie auch der Kopf und dann bedingt sich beides ja irgendwie auch so ein bisschen gegenseitig. Also irgendwie, du hast ja irgendwie auch deutlich gesehen, die letzten 10 Minuten hat man ja da schon irgendwie deutlich geschwommen, auch wenn da irgendwie keine 100%ige Torschusschance irgendwie mehr dabei war, aber es waren einfach ganz, ganz viele so Halbchancen, ne, wo dann irgendwie, wo einfach, wenn du halt Pech hast, kannst du da einfach auch 3 Tore kassieren.
Also, ja.
Das sind halt alles Chancen, die können mal reingehen, die müssen nicht reingehen, aber die können mal reingehen. Auch Kastenmeier reagiert ja da irgendwie ein, zwei Mal richtig stark.
Ja, Supermann übrigens. Ich bin sehr begeistert.
Ich finde, der hat immer schon auch so Wackler drin, auch so bei Weitschüssen. Dann steht der nicht richtig hinter dem Ball, wenn er den Ball fängt, sondern fängt den Ball so leicht seitlich und der Ball rutscht ihm dann immer noch mal so ein bisschen irgendwie aus den Händen raus. Also ich fühle mich auf jeden Fall nicht besonders ruhig, wenn ich den anschaue, aber ich meine,
also ich glaube, dass ihm das gut getan hat, dass er quasi da noch viel aufs Tor bekommen hat und am Ende halt wir mit einem 0 aus dem Spiel rausgehen. Ja, und ich glaube, dass er halt einfach auch noch beständiger wird, wenn er ein bisschen größeres Selbstvertrauen hat.
Und der hat 4. Liga gespielt bisher. Also ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Habt ihr euch mal diese Expected Goals Statistiken angeguckt von diesem Spiel? Es gibt da ja immer diese Funktion, dass man sich so eine Timing-Chart oder so anguckt. Ja. Ne? Und bis zur 73. Minute hat Freiburg eben einen Expected-Goal-Wert von 0,16
Und dann kommt's, ne?
Und dann, genau, und dann steigt der Graph exponentiell über einem doch sogar deutlich, über dann noch am Ende einen höheren Wert als Fortuna selbst. Und also da kann man das Spiel einfach schon lesen, wenn man sich
Ja,
diese.
finde ich auch. Also das muss man halt sagen, dass die, also es gab nach der Halbzeit schon noch ein paar, wurde es ein bisschen unruhiger, dann kam dieses 2-0 zum richtigen Zeitpunkt, wie Tim das auch gesagt hat, aber diese Großchancen, die sie dann, also nein, Großchancen waren es nicht, aber dieser Schuss von Waldschmidt, der dann halt, ne, am langen Pfosten, kann halt locker im Winkel sitzen. Und Kopfballchance von Koch, klar. Aber das sind tatsächlich die letzten Minuten, wo die Fortuna dann halt wirklich. Ihr wurde dann halt frecherweise Zeitspiel vorgeworfen. Skandalös. Das würde die Fortuna natürlich niemals machen. Es sah vielleicht für den ahnungslosen Reporter der ARD so aus, als ob. Ja, bis zum
Und für den
Zeitpunkt.
Streich sah das irgendwie auch so aus.
Und anscheinend für den vierten Offiziellen auch.
Ja, 5 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
Ich meine, man kann auch mal über Rufen Hennings sprechen, der das ganze Spiel weniger präsent war als Karaman, der weniger auffällig war. Ich würde gar nicht sagen, dass er schlechter war als Karaman, aber irgendwie kam er nicht so, ist er nicht so ins Spiel gebracht worden. Aber in der Nachspielzeit hat er seine Aufstellung voll gerechtfertigt, weil er halt 1,5 bis 2 Minuten Zeit von der Uhr genommen hat, durch an der Eckfahne
Mit
stehen.
Ball halt. Ja, das kann
Genau.
ich gut machen.
Also das fand ich auch eine grandiose Szene, wie halt einfach wirklich, das waren bestimmt 2 bis 3 Minuten, wie halt einfach Rufen Hennings und Kevin Stöger unten rechts an der Eckfahne rumhängen. Und dann ist halt einfach irgendwann das Spiel vorbei. Fand ich einfach auch
Fand ich
ganz,
auch
ganz
super.
stark. Aber ja, zu Hennings, ich meine, es war ja jetzt vorher verlautbart worden, dass es jetzt das erste Spiel ist, wo er wieder bei 100% seiner Kräfte ist. Wahrscheinlich ist er das einfach auch noch nicht komplett, vor allem wenn er jetzt so lange halt irgendwie immer richtig übel fit gespritzt irgendwie gespielt hat. Wird der wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um halt wieder der Alte zu sein. Und was der Alte heißt, ist halt irgendwie auch so eine Frage. Vielleicht ist er jetzt auch einfach wieder der Rufen Hennings, der halt von seiner Geburt bis zum Sommer 2019 war. Und halt nicht Jesus Christ Superstar, wie halt in der Info.
Ich möchte übrigens noch eine Statistik. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich eine Statistik gefunden habe, die einfach nur absurd ist. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Zahlen, die weisen immer so auf ein relativ ausgeglichenes Spiel hin. Und eine ist 64 zu 64. Was glaubt ihr, was das für zwei Zahlen sind? 64 zu 64. Eine ausgeglichene Statistik.
Keine Ahnung.
Erfolgreiche Pässe im
Nee.
gegnerischen
Es ist noch mal
Hälfte.
absurder. Und ich werde das gleich einschränkend, aber laut Bundesliga-Statistiken sind das die gewonnenen Kopfballduelle pro Mannschaft. So, jetzt müsst ihr euch eins überlegen, wenn es 128 Kopfballduelle, was auch
Kopfballduelle.
immer das heißt, gegeben hat, bei einer Spielzeit von 96 Minuten, Nettospielzeit noch mal weniger, wie viele Kopfbälle es gab auf diesem Spiel, das sagt auch ein bisschen darüber aus, wie dieses Spiel war. Und ich habe dann geguckt, okay, was hat denn der, also die Mannschaft, die, das war vor dem 15:30-Spiel, am drittmeisten hatte, also sowohl Freiburg als auch Fortuna mit diesen 64 Kopfbällen, führen bei weitem die Bundesliga an diesem Spieltag an. Der nächste hatte 33, und das war Hertha BSC. Und ich habe mich dann mal durch die letzten Spieltage geklickt und Mitte 30 bis maximal 40, das ist so immer das Maximale, was
Pro
die
Mannschaft.
Mannschaft hat, ne, die Mannschaft hat, die halt diese Statistik anführt.
Krass.
Außer an einem Spieltag, da war das Union Berlin mit irgendwie 50, aber 64 Kopf, das ist halt absurd, das ist doppelt so
Also
viel. Und ja, pass auf, ich meine, das kann halt nicht sein. Ja, das geht halt.
ich glaube auch wirklich, dass es ein Messfehler ist. Also gerade
Es muss ein
weil
Messfehler sein.
bei Union Berlin ist es ja irgendwie auch wirklich sogar eine ganz klare Strategie. Und wenn man sich jetzt mal irgendwie erinnert, also ich habe, wenn man Union Berlin spielt diese Saison schaut, dann sieht man das halt auch sofort. Also überleg mal, wie das Spiel Fortuna gegen Union Berlin aussah, als Fortuna halt auch die Strategie hatte, über Oliver Fink irgendwie immer die Bälle zu verlängern und so weiter. Ja? Ich weiß nicht, wie diese 130 Kopfball-Duelle zustande kommen sollen, weil so flippermäßig war das Spiel halt nicht. Also das war kein hochklassiger Tiki-Taka-Fußball, aber das war doch jetzt auch nicht so ein Rumgeflipper mit von wegen hier hoch rein, Kopfball raus, nochmal hoch rein und so weiter.
Fand ich nämlich schon, dass es ziemlich unruhig war. Ja. Und ich habe dann halt mal geguckt bei whoscored.com die Zahlen mir angeguckt. Und die sind schon anders, ja. Also da sind quasi diese, ich weiß nicht, wie die Kopfballduelle oder Aerial Duels, wie die das nennen, bezeichnen, aber die Zahlen sind deutlich geringer. Aber eben nicht nur bei Freiburg und Fortuna, sondern bei allen anderen Mannschaften auch. Mhm. Und dass diese beiden Mannschaften einen sehr hohen Wert bei Kopfballduellen hatten oder sehr viele Kopfballduelle gab bei diesem Spiel, das stimmt schon.
Das ist auch bei Who Scored dann so.
Ja, also die Gesamtzahl ist eine komplett andere, die ist ungefähr halb so hoch. Ja, aber die Zahl von allen anderen Spielen an dem Spieltag war eben im Verhältnis eben auch nur halb so hoch wie der Wert von Freiburg und Düsseldorf. Also es gab schon unglaublich viele Kopfballduelle bei diesem Spiel.
Da ist einfach die ganz generelle Frage, was halt ein Kopfballduell ist. Du hast ja bei diesen ganzen Messwerten ja immer die Frage, wie du das machst, was ist überhaupt ein Zweikampf und so weiter. Deswegen ist ja auch immer so ein bisschen lächerlich, diese Zweikampfstatistik irgendwie einzublenden, weil das ja überhaupt nicht klar definiert ist, was ein Zweikampf ist. Ich meine, ist halt ein Kopfballduell, vielleicht setzt die eine Seite halt voraus, ein Kopfballduell ist halt, wenn du hochsteigst, um zum Kopfball zu gehen. Wenn halt dann bei einer Ecke irgendwie 7 Spieler hochsteigen, um halt irgendwie vielleicht mit dem Kopf zum Ball zu kommen, verlieren halt 6. Also so kann man dann halt die Zeit irgendwie auch auf der
Ruhe. Nee, es geht halt nämlich halt nur um, aber das geht ja um gewonnene Kopfballduelle. Also einer hat das ja gewonnen und das wird gezählt.
Das ist ja auch ein Duell.
Also und mir geht es auch gar nicht darum, ob diese Statistik auf bundesliga.de, dass da irgendwie was falsch gelaufen sein kann. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber mit dem Abgleich mit whoscored.com kann man schon Rückschlüsse auf dieses Spiel ziehen, dass da beide Mannschaften nicht so kontrolliert gespielt haben, wie sie das gerne wollen würden, glaube ich. Also bei der Fortuna hätte man bis zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, okay, die wollen das vielleicht auch nicht, aber unter Rösler würde ich jetzt schon sagen, die haben eigentlich ein anderes Ideal, was sie da
Wir werden es weiter beobachten, wie das mit der Lufthoheit und den Kopfballduellen so ist. Ich würde gerne zum Abschluss meine Lieblingsstatistik ins Rennen bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist nämlich Fortuna in diesem Spiel deutlich mehr gerannt als im Schnitt in dieser Saison und könnte sich mit der Laufleistung von 118 Kilometer in diesem Spiel auch in den Top 3, wenn es in jedem Spiel so wäre, der Bundesliga wiederfinden. Und auch wenn sie am Ende ein bisschen platt wirkten, das ist, glaube ich, auch die Basis für das Spiel, was Uwe Rösler spielen lassen will. Und dass man die letzten 20 Minuten da vielleicht nicht so nachlässt, wie es jetzt gefühlt war, mit einem 2-0 vorne und gegen Gladbach gefühlt oder tatsächlich auch war. Das macht mir schon Hoffnung, dass da auch in den nächsten Wochen noch der ein oder andere Punkt dazu kommt.
Ja, voll. Und man muss ja auch trotzdem machen, man konnte halt Karaman nicht auswechseln oder so, ne? Sondern normalerweise wechselst du ja.
Der hat aber auch mit einer der stärksten Laufleistungen gebracht.
Ja, aber dass die Leute dann platt sind, da kannst du ja dann noch entgegenwirken, wenn du in der 70. noch zwei Leute bringen kannst. Und das war jetzt nicht der Fall.
Ja, ich möchte einfach nur noch mal sagen, es ist halt einfach bitter, dass David Kownacki ausfällt und jetzt endlich das System gespielt wird von der Fortuna, wo ich glaube, dass wäre eine ideale Position für ihn geben würde, nämlich eben neben Ruven Hennings oder je nachdem, wie fit er ist, vielleicht auch anstelle von Ruven Hennings. Halt, das ist schon ein bisschen...
Das ist schon hart, traurig, ja. Gut, machen wir einen Haken hinter das Spiel, würde ich sagen, oder?
Gewonnen, Wahnsinn.
Schauen wir auf Hertha.
Ja. Was kannst du uns zu Hertha erzählen?
Ja, am kommenden Freitag, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass Hertha BSC dem einzigen Grund, den es für diesen Verein gibt, in der Bundesliga zu sein, nämlich für Unterhaltung abseits des Platzes zu sorgen, dass man dieser Aufgabe wirklich überragend nachkommt seit einigen Wochen. Aktuell Platz 14, 7 Siege, 5 Unentschieden, 11 Niederlagen, minus 16 Tordifferenz bei 26 Punkten. Sollte das nächste Spiel gegen die Fortuna verloren gehen, wäre die Fortuna 3 Punkte dran. Umgekehrt würde es natürlich der Hertha ordentlich Luft im Abstiegskampf bringen. Ich möchte André Hoffmann zitieren, der bei Sky im Hinblick auf das Spiel gesagt hat, ist nicht so vorhersehbar, was da passiert in Berlin gerade. Und also all das, was jetzt hier gesagt wird, ist unter großem Vorbehalt, obwohl die Hertha heute gesagt hat, dass Nuri noch Trainer sein wird diese Woche.
Das diese Woche.
Immerhin das.
Da lege ich mich fest.
Da lege ich mich fest. Übrigens, das Spiel vor letzte Woche, der Sieg gegen den SC Paderborn, war der erste Sieg von Alexander Nuri als Cheftrainer nach 21 Pflichtspielen. Die vorherigen 21 bei Bremen und bei Ingolstadt konnte er nicht gewinnen. Also läuft so ein bisschen schwierig bei der Hertha gerade. Unter Klinsmann und Nuri ist halt nur so ein Semi-Nachfolger von Klinsmann, weil er da ja auch schon Co-Trainer war und sehr viele Entscheidungen getroffen hat. Ging es vor allem darum, die Defensive zu stabilisieren. Das hat man bis zu einem gewissen Punkt ganz gut geschafft. Mittlerweile bricht es wieder komplett auseinander. Das letzte Spiel jetzt am Samstag gegen Köln 5-0 verloren. Zwei Wochen vorher gegen Mainz jeweils zu Hause dann 3-1 verloren. Bisher mit einer Dreierkette spielend, versuchen sehr tief zu stehen, den Gegner kommen zu lassen und dann mit dem Credo von wegen die individuellen guten Spieler vorne werden schon richten, versucht man vorne irgendwie was zu kreieren, aber ein richtiger Plan scheint da nicht hinter zu stecken. Man versucht irgendwie zweite Bälle vorne zu Ding zu machen und die Mitte dicht zu machen mit einem körperlich stark spielenden Mittelfeld. Aber also der Verein schwimmt komplett, die Mannschaft schwimmt irgendwie und außer hinten irgendwie zu stehen, ist nicht so richtig klar, was die können wollen nach vorne. Gegen Köln kam jetzt noch dazu, dass das Problem, das wir so ein bisschen bei der Fortuna auch immer prognostizieren oder als Gefahr sehen, wenn man in der Dreierkette spielt und die Außenspieler eben sehr viel Raum abdecken müssen und eben nach vorne orientiert sind, wie das Erik Tommy ja auch ist, dann kann es dahinter sehr viel Platz geben, den der Gegner nutzen kann. Und gegen Köln war das eben genau so, dass die Außenspieler Mittelstädt und Wolf das überhaupt nicht hinbekommen haben, die Kölner da irgendwie einzufangen. Dazu kamen noch ja viele mannschaftstaktische und individuelle Fehler. Die Aufstellung war bisher im 3-5-2. Es kann sein, dass Nuri wieder auf eine Viererkette im 4-2-3-1 umstellt. Das werden wir sehen. Rune Jahrstein im Tor, die Abwehrkette, die Dreierkette, gebildet von Niklas Stark, Dedrick Boyata und in den letzten Spielen Karim Rekik. Hier kann man überlegen, ob Torun Ariga wiederkommt, der eigentlich in den Berliner Fankreisen einen guten Ruf genießt. Die rechten Außenspieler sind, der rechte Außenspieler ist Marius Wolf, wobei eventuell hier auch entweder Peter Pekarik oder Lukas Klünter Alternativen sein können. Links außen Maxi Mittelstädt, Marvin Plattenhardt, der ja auch mal bei der Nationalmannschaft aufspielen durfte, scheint eher raus zu sein. Das Mittelfeld eben eher auf Körperlichkeit und Defensive ausgerichtet als nach auf offensive Kreationen zu schaffen. Das ist der Neuzugang Askar Sibar aus Stuttgart, dann Arne Meyer und Marco Grujic haben hier gespielt die letzten Spiele und vorne drin ebenfalls zwei Neuzugänge aus der Jürgen Klinsmann Millionenoffensive im Winter, der aus Mailand gekommene Christoph Piontek und aus Leipzig geholte Mateusz Kunja, beide sicherlich veranlagt, aber so richtig ins Spiel kamen sie noch nicht, was eben daran liegt, dass die Hertha nicht weiß, wie sie nach vorne spielen sollen. Das ist so ein bisschen der Eindruck. Sie kommt ein bisschen der Fortuna entgegen, aber ich möchte die Fortuna jetzt hier auch nicht zu positiv sehen. Die haben auch Potenzial, das weniger gut zu gestalten, sagen wir mal so. Aber immer ein Heimspiel.
Ja gut, aber ich sag mal, Hertha hat im Winter für 2/3 des Kaderwertes von Fortuna Düsseldorf eingekauft. Und bisher hat das noch nichts gebracht.
70 Millionen oder so, ne?
Ja, ja, genau. Ein Haupteinkauf fürs zentrale Mittelfeld ist ja noch gar nicht da. Den haben
ja,
wir
okay.
Mal geholt.
Okay. Aber, naja, gut.
Die beiden anderen stehen halt vorne rum und kriegen keinen Ball. So, das ist auch ein bisschen.
Ja, schwierig. Was würdest du sagen? Es ist natürlich, die kommen jetzt mit diesem 0-5 nach Düsseldorf. Ist wie so ein angeschlagener Boxer, auch gefährlich. Wie würdest du denn gegen Hertha spielen lassen?
Also ich glaube, die Fortuna sollte sich jetzt, wird sich wahrscheinlich nicht groß auf den Gegner einstellen, sondern sagen, wir, da ja die...
Wir schauen auf uns.
Ja, warum? Also ja. Die spielen zu Hause und Hertha stellt sich halt quasi rein, hinten rein. Ja. Also was anderes werden die nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen in der aktuellen Situation. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer das hinbekommt, in der Woche da irgendwie was offensiv kreieren zu können, was er in den letzten Wochen nicht geschafft hat. Mhm. Also muss halt Fortuna eigentlich da anknüpfen, an den guten Spielen, in den guten Halbzeiten gegen Wolfsburg, gegen Gladbach und vielleicht den Ball flacher halten als gegen Freiburg und dann gucken, was passiert.
Mhm. Erwartet ihr Wechsel in der Startaufstellung? Also gerade wenn man jetzt so überlegt, dass Karaman durchspielen musste bei seinem Comeback nach dieser schweren Lungengeschichte. Da könnte man ja vielleicht denken, dass der vielleicht erstmal auf der Bank Platz nimmt. Ansonsten ist auch die Frage, ob Botzek drin bleibt. Was meint ihr?
Ich könnte mir vorstellen, dass Morales zurückkommt. Also Botzek hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht auf jeden Fall, aber ich glaub, kann ich mir vorstellen. Ansonsten muss man halt mal gucken, ob Suttner verletzt ist oder nicht. Ne?
Ja. Also ich glaube auch, Morales wäre so die offensichtliche Variante, dass man sagt, man muss selber das Spiel stärker gestalten, man rechnet nicht mit so einem offensiven Gegner, wie jetzt Freiburg, die zu Hause gespielt haben und eh mehr Potenzial nach vorne haben als Hertha. Würde ich jetzt auch denken, dass man da Morales wieder eine Gelegenheit gibt. Ich möchte kurz anmerken, dass Wolfsburg 2-0 führt.
Ja, ich habe es auch schon gesehen.
Sehr schön.
Ja, ansonsten ist es, glaube ich, einfach auch eine Philosophiefrage, nur ob man halt einfach Karaman mit seiner starken Physis Hennings noch an die Seite stellt gegen, weiß ich nicht, ja, Torunariga stark, Boyata, das sind einfach unglaublich, also körperlich unglaublich starke Spiele, ob man da halt einfach dagegen halten will oder ob man dann einfach einen anderen Akzentpunkt setzen will, was dann wahrscheinlich am ehesten für Ambro Marsch sprechen würde. Ne? Mhm. Aber allein von der Leistung her, wenn er fit ist, würde jetzt im Augenblick überhaupt gar nichts gegen Kenan Karaman sprechen. Also den würde ich wünschen,
auch.
Wenn er auf der Höhe ist.
Aber die Frage ist halt schon ein bisschen, es war wahrscheinlich nicht geplant, dass er 90 Minuten durchspielt, wie er das jetzt weggepackt hat. So.
Also er hat auf jeden Fall gesagt, dass er heute nicht aus dem Bett geht, weil er überall nur Muskelkater hat. Ich hatte schon gelesen. Ja.
Okay, alles klar. Gut, aber das kann ja wieder abreppen. Aber ich meine auch, er scheint ja auch Bock zu haben, ne? Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er wahrscheinlich total brennt und total ehrgeizig ist und Rösler ihm da erstmal so ein bisschen noch zurückhält. Und ist ja auch nicht schlecht, so jemanden dann von der Bank zu bringen.
Ja. Finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall schon einfach eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr ungünstig, dass halt Hertha einfach dieses unglaubliche Debakel gegen Köln gerade eingefahren hat. Also wenn die 2-0 verloren hätten, wären wir wesentlich wohler.
Ja.
Also ich glaube, die werden auf jeden Fall sich unbedingt revanchieren wollen dafür. Die werden ein Statement setzen wollen. Aber natürlich sind die dadurch halt auch, irgendwie auch vielleicht leicht irgendwie zu erwischen, wenn man es halt irgendwie schafft, erstmal in Führung zu gehen und so weiter, dann will ich irgendwie auch erstmal sehen, wie die danach den Rücken gerade machen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Von daher.
Ich bin mir nämlich auch nicht so sicher, wie der Jan gesagt hat, dass sie sich hinten reinstellen, weil die halt auch vielleicht denken,
Wir müssen eine Reaktion zeigen
und wir können jetzt hier nicht erstmal wir halten jetzt erstmal so eine halbe Stunde das 0-0 spielen. Ich meine, wäre natürlich schwieriger, wenn sie jetzt zu Hause spielen würden. Das kommt ihnen mit Sicherheit entgegen, dass sie jetzt in Düsseldorf erstmal spielen.
Bin mir da eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie sich hinten reinstellen werden. Also wenn man 5 Dinger zu Hause kassiert hat, dann ist das ja irgendwie das Einzige, was man machen kann. Also das ist, glaube ich, die einzige logische Konsequenz. Oder abgesehen davon ist für Hertha ja auch ein Unentschieden richtig viel wert. Also wenn
damit, ja, das stimmt.
Mit einem Unentschieden sorgt man dafür, dass Fortuna diese Saison nicht mehr an Hertha vorbeizieht, würde ich sagen. Also wenn man das verliert, so, dann kann man natürlich noch, ne, kann man in so einen Negativstrudel kommen, noch weiter. Fortuna kann noch mal Blut lecken, aber mit einem Unentschieden ist der Abstand dann eigentlich so groß, dass man sich dann da keine Sorgen mehr machen muss, sondern einfach nur noch Sorgen machen muss, die Saison einigermaßen sauber zu Ende zu bringen.
Ja, die spielen ja auch nicht mehr fürs, also die spielen nur darum, nicht unten reinzurutschen. Nuri kann das, glaube ich, vielleicht auch gar nicht anders, als so zu spielen, wie er das jetzt hier spielen lässt. Das wäre eine Überraschung, klar, das wäre, aber ich bin da bei Lou. Und hoffe, dass Kelvin Ofori eine Rolle spielt gegen
ihn. Ja, ich warte sehnsüchtigst.
Gut, dann sammle ich mal eure Tipps ein.
Ich glaube sicher an das 1-1, was Lou als gutes Ergebnis für Hertha BSC sieht. Es wäre tatsächlich kein gutes Ergebnis für die Fortuna, weil zu Hause gegen einen wankenden Gegner wären jetzt schon in der Situation die 3 Punkte brutalst wichtig, aber ich glaube an ein 1-1.
Ja, immerhin, Jan, nach deinen Tipps wäre das denn der 14. Punkt für Fortuna.
Ich werde einfach mal wieder bei meinem alten Rezept bleiben und nicht mehr positiv für die Fortuna tippen. Ich tippe 3-2 und zwar für die Hertha und zwar nach 2 Toren in den letzten 10 Minuten, die das Spiel drehen.
Happy Days.
Ja. Moritz?
Ich tippe 0-1.
0-1?
Ja, also die Hertha wird ein Tor irgendwie reineiern.
Naja gut, aber bei deinen Tipps ist das auch nicht so schlimm. Ne? Da haben wir ja schon 34 Punkte.
Ja, eben.
Ja, okay, dann tippe ich 2-1 für Fortuna.
Dann? Hoffen wir mal, dass am Freitag quasi der 3-Punkte-Segen auf die Fortuna herniederkommt und dann man sich ruhig und gemächlich angucken kann, was die Konkurrenz macht an den darauffolgenden Spielen.
Ja. Tagen. War ja generell ein guter Spieltag.
Sehr unfreundliche Anschlusszeit für Nicaragua. Ich werde das Spiel leider nicht sehen können, weil ich leider anfange zu arbeiten zum Anstoß. Sehr ärgerlich. Hätte ich mir wirklich sehr gerne gesehen. Und hätte man vielleicht ja sogar irgendwo hier bei Fox Sport irgendwas irgendwo sehen können. Hätte ich mich vielleicht irgendwie drum kümmern können. Aber geht leider nicht. Naja, dann werde ich mich wohl während der Arbeit übers Handy informieren müssen.
Kriegst dann unseren Ticker. Ah nee, im Stadion gibt es da kein Internet. Aber von mir kriegst du
nicht. Okay, soweit.
Gut, ja. Dann. Danke fürs Zuhören.
Und ich hoffe mal, dass wir uns das erste Mal melden mit 2 Siegen am Stück beim nächsten Mal. Das wäre ein ganz neu in dieser Saison.
Dann ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss.